Wie wird bei TV-Filmen eigentlich die Arbeit berechnet und der Aufwand kalkuliert? Der Sounddesigner und Mischtonmeister André Mund verrät, welche Hardware-Controller er benutzt, warum immer wieder gemessen wird und was es mit EBU R128 auf sich hat, warum einige TV-Filme vermeintlich schlecht klingen und er lädt Studenten zu sich ein. Herzlich willkommen zu Tim Soundcast. Mein Name ist Tim Heinrich. So, jetzt sind wir in deiner großen Regie.
Große, die etwas größere Regie. Das ist so ein Projekt aus dem letzten Jahr, wo ich immer gesagt habe, ich möchte eine größere Mischung haben, kundenfreundlicher, optisch auch ein bisschen ansprechender als das Tonlabor drüben, wo es sehr eng ist und viele Geräte im Reck hängen und wo es eher so nach einem technischen Arbeitsplatz aussieht, sollte das hier auch so ein bisschen was sein, wo man sich wohlfühlt. Und das haben mir jetzt bis jetzt alle gesagt, ist mir so vom Ambiente her gelungen, von der Lichtstimmung, und es ist ganz gemütlich geworden. Es ist akustisch sehr schön hier. Und hier mische ich halt. Mhm. Oder ich vertone auch. Das ist je nachdem, was ich gerade mache. Und wenn ich mal ein bisschen Freizeit habe, dann ist das hier auch mein Homekino. Und hier sitze ich auch mal mit meinem Sohn. Der darf hier dann auch mal spielen. Der freut sich dann auch, wenn er mich hier besuchen kann. Ja, und hier habe ich mal so ein Projekt aus dem letzten Jahr eingelegt. Und hier mische ich dann.
System ist das gleiche.
Nur Endo,
wie drüben.
Ja. Ist auch auf dem Mac.
Welche Hardware-Controller nutzt du hier?
Das sind Icon Qcon Plattform. Ich weiß nicht genau, Plattform M und Plattform X heißen die. Das sind relativ kostengünstige Geräte. Also die kosten irgendwie 300 € das Stück. Sind im Prinzip so wie die Artist-Controller von Euphonics oder jetzt Avid. Sind von den Federn ähnlich. Die muss man ein bisschen vorsichtiger behandeln. Man muss sie öfter mal kalibrieren, aber ansonsten tun sie ihren Job. Sie bewegen sich, sie zeichnen mit 10-Bit die Daten rüber ins Nuendo, sie geben mir ein Feedback. Also sie tun das, was sie tun sollen. Sie bewegen, sie sind Fader.
Ja.
Ja, ansonsten ein Haufen Monitore, so eine Dual-Triple-Grafik, wie man es halt kennt. Das Edit-Fenster, dann habe ich hier diese Cubase IC Pro, ich weiß gar nicht genau, wie die heißt, diese App fürs habe ich ein altes iPad, die wunderbar mit Nuendo spielt, obwohl sie eigentlich für Cubase gedacht ist, aber das sind ja Brüder. Und da kann man sich hier diverse Shortcuts halt aufs iPad legen, Dinger, die man so, die Tastatur ist voll mit Shortcuts und an Sachen, an die man so ohne weiteres nicht rankommt, die kann man sich hier halt hier prima aufs iPad drauflegen und kann dann damit arbeiten und eben, ne, messen.
Und die hast du verschiedene MIDI-Controller drauf?
Ja, das ist so ein MIDI-Fighter. Da habe ich 4 Bänke. Das ist jetzt hier der Nuendo-Filter, den ich damit bedienen kann. Ich kann die AUX-Wege bedienen. Ich kann Kompressor, Postfilter, Inserts, die ich mir in die Kanalzüge insertiere, kann ich halt davon schnell bedienen, weil ich bin kein großer Fan von Mouse und Trackball für Realtime-Editing. Wenn ich irgendwas drehen muss, wenn ich irgendwelche Filter drehen muss, dann ist das mit der Maus oder mit dem Trackball halt eigentlich unmöglich. Auf dem Grafiktablett drüben, wenn man das macht, geht das ganz cool mit dem Stift. Das kann man machen. Oder wenn man von mir aus auch ein Touch-Display hat. Aber ich habe es halt gerne klassisch wie an einem Mischpult, dass ich Drehregler habe mit den entsprechenden Parametern. Die Euphonics-Controller bieten mir, genau wie wie die Mackie-Controller, immer nur dass ich bei einem parametrischen Filter nur entweder an die Güte oder an die Dämpfung rankomme oder an die Frequenz und an die Güte, aber ich komme eigentlich nie an alle 3 Parameter gleichzeitig ran. Und das ist ja gerade bei Sprachen, die man mischt, ganz wichtig, dass man an alles rankommt. Und dafür ist das Ding, es ist ideal, hängt per USB dran, kann man sich per Drag and Drop mit so einem kleinen Editor, kann man sich das basteln, muss man sich so einen generischen Controller, muss man sich im Nuendo zurechtfummeln. Aber das ist alles eine Sache von 1-2 Tagen. Dann hat man das am Laufen und dann funktioniert das hervorragend. Es ist natürlich immer den man gerade selektiert hat, den kann man editieren. Das ist halt in diesen DAWs ja oft so. Wenn man das alles irgendwie über jedem Kanalzug oder bei jedem Fader auch Drehregler haben möchte, dann reden wir hier 6-stellig im Anschaffungspreis. Und das ist dann mit Kanonen auf Spatzen schießen. Das ist für große Posthäuser interessant, aber nicht für selbstständige Sounddesigner. Das ist dann over.
Ja. Und du hast hier gerade gesagt, bei dem kleinen, aber wichtigen Tool, Messen.
Ja, natürlich fürs Vertonen nicht so wirklich wichtig. Wenn ich hier in 5.1 vertone, dann schiele ich da natürlich mal mit dem Auge drauf auf den Bus und schau mal, ist zu viel hinten. Manchmal hört man es ja auch gar nicht, es ist einfach zu viel Pegel hinten. Wenn man in den Surrounds nur die kleinen Lautsprecher, da geht manchmal Bass nach hinten, der dann gar nicht über den Lautsprecher übertragen wird. Das heißt, dann schiele ich beim Vertonen dann schon mal aufs Messgerät. Aber beim Mischen ist es halt extrem wichtig, dass ich die Pegel im Griff behalte. Gerade wenn du Strich 23 abgeben musst oder minus 23 fürs ZDF als Beispiel, dann hast du halt immer mal einen Blick drauf.
Musste. Das ist doch wahrscheinlich auch immer sehr zeitaufwendig, wenn ich jetzt einen TV-Spot mische und muss mich ja auch an die Normen halten. Mhm. Ja, wenn ich das jetzt in Echtzeit analysiere, sind es vielleicht 30 bis 60 Sekunden. Offline spare ich auch einiges. Wie machst du denn das dann hier? Du machst die Mischung fertig und machst dann nochmal ein Offline-Processing oder lässt das ganze Ding durchlaufen?
Ich lasse es durchmessen. Ich mache schnelle Analyse.
Ja.
Wenn ich fertig bin, mache ich einmal schnelle Analyse. Das geht ja in einer halben Echtzeit ungefähr. So ein 90er dauert mit entsprechender Rechenpower. Und wenn das Projekt nicht zu riesig ist, brauchst du 40 Minuten oder 35 Minuten, um das einmal durchzurechnen. Und dann kriegst du einen Wert und dann senke ich entsprechend die Gruppen oder die Summen senke ich entsprechend ab oder erhöhe, wenn ich zu leise bin. Ja. Aber das ist eigentlich eher nicht der Fall. Ansonsten, ich schiele immer drauf. Ich habe ja hier den wir sehen ihn jetzt nicht, hier diesen Schleppzeiger, sag ich immer, so dieses Radarteil. Da sehe ich, habe ich hier oben jetzt 24. Das ist auch für Netflix eingestellt. Normal habe ich da die 23 stehen und dann sehe ich halt immer so, dass ich da auch beim Mischen hänge. Ich mache das halt viel nach Gehör. Ich schiele zwar drauf, wo ich gerade stehe, und habe auch immer so die 23 grob im Blick. Aber wenn ich jetzt arbeite und mich da durchwurstel, dann gucke ich immer eher so auf den Schleppzeiger, der so ein bisschen
ja
an das Messgerät von dem Pinguin Audiometer angelehnt ist. Da gibt es noch so ein Smiley. Wenn du richtig im Fenster liegst, so 22 bis 24, dann hast du so einen grünen, lächelnden Smiley, den du siehst. Das ist so mit einem halben Auge beim Arbeiten. Du musst ja eh ständig hingucken. Guckst aufs Bild, guckst aufs Nuendo, guckst auf die Fader, guckst auf die Regler.
Ja.
Ist ja ständiges Kopfbewegen. Und da sind solche Tools echt Gold wert.
Also ich nutze es auch sehr gerne, vor allen Dingen, weil ich ja das dann offline berechnen lassen kann. Mhm. Du hast schon gesagt, dann sparst du halt die Hälfte der Zeit.
Ja.
Und das ist
ein Vorteil von zwei Regien, zwei Arbeitsplätzen. Also der Nachteil ist auch da, es kostet halt alles immer doppelt. Ja. Aber du kannst halt, wenn du jetzt sowas rechnest oder du bounst das oder hast hier was gemischt, und sagst, komm, ich muss hier 4 bis 6 Mischungen gleichzeitig rausdrücken. Also wenn du was in 5.1 ausspielst, dann spielst du aus eine 5.1 Hauptmischung. Du spielst aus einen 5.1 Dialogmix, auch wenn da nur die Centerspur besaftet ist oder vielleicht ein bisschen links, rechts die Räume. Du spielst aus ein Musikband, wir sagen Musik-IT. Denn unter Umständen spielst du noch die Hauptmischung gleichzeitig in LTRT oder in L0, R0 raus. Oder du spielst es das Musik-IT auch nochmal in Stereo. Das heißt, unter Umständen spielst du 12 Mischungen gleichzeitig aus. Das dauert. Das dauert halt. Da kannst du aber in der Zeit nicht weiterarbeiten.
Ist es denn wirklich so, sorry, dass es länger dauert? Ich habe bei mir auch in meinem 5.1 Template verschiedene Gruppen und Stems vorbereitet, dass ich die Downmixer habe und so weiter. Ich hatte das Gefühl, das ist egal, wie viel ich anklicke, wie viele Gruppen, ob ich jetzt die 5.1-Mischung rausschicke oder noch die Stems, dass das gar nicht so viel länger dauert.
Ich glaube schon ein bisschen länger. Aber es ist insgesamt, sind diese Projekte ja so Plugin-intensiv, gerade mit den Blow-Ups hier, wenn du Stereo auf 5.1 aufpustest, die brauchen halt ihre Zeit.
Mhm.
Und wenn du es nachher rausrechnest, dann braucht so ein 90-Minüter halt doch irgendwie, ich glaube, Echtzeit bei uns eine Stunde oder eine Dreiviertel oder 50 Minuten. Aber das ist halt Zeit, die du sonst hier sitzt und dein Nuendo begutachten kannst und angucken kannst und dich freuen kannst, dass der Zeiger sich langsam füllt.
Ja.
Ich kann rübergehen in die andere Regie und kann am nächsten Projekt weiterarbeiten. Für mich ist das einfach Lebenszeit. Und es ist mir ganz wichtig, dass ich dann lasse ich ihn hier rödeln und dann arbeite ich in der anderen Regie einfach weiter. Die sind ja vernetzt, die Rechner. Mhm. Ich kann also jeweils die Projekte einfach hier vom Server hier öffnen oder drüben öffnen. Ist halt für mich Zeit.
Ja. Nochmal zur EBU, denn
ja,
da habe das, du bist ja auch, wenn du Zeit mal ab und zu hast, dann bist du auch fleißig bei Facebook und hilfst zu einigen Leuten, wenn die da Fragen haben. Da gibt es immer wieder Fragen zu Filmton oder zu Nuendo. Und du bist auch einer, der da was mitgeben kann. Aber da gab es ja auch wieder ziemlich viele Fragen zu EBU R128 und auf einmal diese Fragen, warum klingt denn Fernsehen manchmal so scheiße? Und das tut es ja nicht unbedingt deswegen, weil es schlecht gemischt ist, sondern hat ja noch ein paar andere Gründe.
Ja, also es ist so mannigfaltig und es ist ein Problem, an dem so an vielen Ecken gearbeitet wird, bei den Sendern, bei den Posthäusern. Man kann das gar nicht an einem Problem festmachen. Also das, glaube ich, meine Meinung ist, das größte Problem sind die Hörgewohnheiten der Deutschen, der bösen Deutschen, ich sage das mal so, die einfach von erst von den Öffentlich-Rechtlichen, jetzt von den privaten und Bezahlplattformen halt gedapptes Zeugs konsumieren, also voll synchronisiert auf glasklarem M&E-Band aufgenommene glasklare Sprachen vom U87, die dann eingemischt werden, die halt super klasse glasklar klingen, ohne dass man den Lärm und Krach da drauf hat. Und die O-Ton-Produktion, die wir machen, also die Neuproduktion, Tatort oder Fiktionales, Öffentlich-Rechtliches, da hast du halt O-Ton. Und O-Ton klingt ja natürlich deutlich anders als dubbed. Und auch wenn wir es schön putzen mit unseren RX-Tools, aber es ist halt O-Ton und es ist gespielter Ton und es ist, mal ist das Mikro weiter weg, mal ist es nicht weiter weg. Es ist perspektivischer, deutlich perspektivischer aufgenommen und gemischt als die Synchronfassung. Und dann mischen wir es EBU-konform. Also das heißt mit einer größeren Dynamik, als wir es früher gemacht haben. Früher haben wir alles gegen 0 dBU gemischt. Ja. Da war oben Feierabend und da hat man uns gesagt, Sprachen maximal so 6, 7 dB Dynamikumfang. Das heißt, Flüstern war eigentlich genauso laut wie Schreien und leise Streichermusiken waren fast genauso laut wie eine Maschinengewehrsalve. Also du hast da nicht so viel Dynamik gehabt. Und das haben die Leute sich einfach, das war so, es hat gepumpt, überall immer und ständig, aber es war laut, komprimiert wie Sau. Und das haben die Leute haben es verstanden. Es war alles gleich laut. Du hast den Fernseher einmal eingestellt und hast alles verstanden, weil es war ja alles gleich laut. Und heute ist es halt deutlich dynamischer. Flüstern ist Flüstern und Schreien ist Schreien und Schießerei ist richtig laut. Und du kannst die Musik auch mal beim Mischen fliegen lassen. Kannst auch wirklich mal zurücknehmen oder kannst auch mal richtig auf die Tube drücken. Kannst auch mal richtig drauf drücken. Und das ist bei den Leuten zu Hause noch nicht so angekommen, dass wir das jetzt machen können. Dass wir eigentlich so ein bisschen kinomäßiger mischen können. Einfach dynamischer.
Ja.
Einfach mal ausnutzen, den Headroom. Das ist nicht angekommen. Und dann kommt natürlich dazu die Geräteentwicklung zu Hause in den Wohnzimmern. Ich meine, guck dir die Flachbildfernseher an. Ich habe ja selber so ein Ding oben. Das Ding ist 5 cm tief und da sind irgendwie die Lautsprecher eingebaut und die plärren an die Rückwand. Und ich habe oben im Wohnzimmer keinen Dolby Surround Atmos irgendwas. Ich gucke den ganzen Kram auf den Inboard-Lautsprechern und ich kann das schon verstehen. Ich ärgere mich dann auch. Dann gucke ich irgendwas und sage, das kann ich überhaupt nicht. Was ist denn das? Und das liegt dann einfach daran, dass es gut dynamisch gemischt ist und dann flüstert jemand im Film und es kommt aus diesen Plärr-Lautsprechern, kommt es halt nicht richtig raus oder es ist intern verdreht und verkurbelt und die Bässe weggekniffen oder man hat es sich so eingestellt, wie man es gerade haben möchte und dann kommt dieser Eindruck zustande und dann wird halt genörgelt und gelästert und ja, die beim Tatort kriegen das nicht hin mit dem Ton und das ist gar nicht so. Ich lade also jeden, der es möchte, gerne mal ein, sich hier so eine EBU-konforme Mischung auf unseren Lautsprechern anzuhören und dann wird er feststellen, oh, das klingt ja ganz, ganz toll. Mhm. Und dann guckt man das auf einem verkurbelten Fernseher und dann hat man den Salat. Und das ist mit den Sendern durchaus bewusst und da wird dran gearbeitet und da wird es auch in der Zukunft Regularien geben, dass man wahrscheinlich die Dynamik wieder ein bisschen einfangen wird, ohne dass es gleich wieder ein Loudness-War gibt, wie wir ihn vorher hatten. Das war ja richtig schlimm. Und mal gucken, inwieweit man da die Hersteller der Geräte irgendwie in die Pflicht nimmt, irgendwie so ein Setup zu finden, dass es halt erstmal vernünftig klingt. Und ansonsten müssen wir uns eben wieder angewöhnen, etwas anders zu mischen, was dem eigentlichen Film dann wieder nicht zuträglich ist. Weil ich finde gerade diese neuen EBU-konformen, nahezu kinokonformen Mischungen eigentlich ganz schön, weil sie wirklich, wirklich gut klingen. Ja, muss man gucken, wie man da bleibt.
Ja, vor allem auch, weil man weniger bei der Stimme machen muss. Ich war, als das gerade neu eingeführt worden ist und wir bei einem anderen Studio in Köln Aufnahmen gemacht haben und das dann gemischt wurde und ich war nicht der Mischer, da war ich überrascht, wie wenig bei der Stimme gemacht wurde. Da wurde kaum mit dem Equalizer gearbeitet, minimal mit dem Kompressor. Mhm. Und ich saß da zuerst ein bisschen zweifelnd da und habe nachher verstanden, dass es aber genau der richtige Weg ist.
War es Fiktionales? Ja.
Ja, es war ein TV-Spot, aber es musste, also wir hatten natürlich ein gutes Mikrofon, einen guten Sprecher und so weiter, es musste nicht mehr viel gemacht werden und wir haben das Signal nicht mehr so gegen die Wand gefahren.
Ja, also nicht mehr compressed to fuck.
Ja.
Nein, das ist tatsächlich so, also man kann einfach, oder andersrum, früher haben wir halt immer den Kompressor in den Sprachspuren schon drinne gehabt mit 2:1. Und haben es mitlaufen lassen, um es überhaupt das Signal hochzukriegen. Und heute schiebst du halt den Regler hoch. Du sagst, oh, ich verstehe den schlechter, dann machst du es halt ein bisschen lauter. Du hast ja jetzt die Luft nach oben. Du schlägst ja nicht gleich an die Null an und kriegst es zurück, weil du ein halbes dB drüber bist, weil der analoge Limiter das irgendwie nicht abgefangen hat. Die heutigen Brick Walls, die in den Summen sitzen, die haben ja so ein Look-Ahead. Da passiert ja nichts. Du kommst ja nicht mehr. Wenn du sagst minus 1,5, dann geht er da auch nicht drüber.
Ja.
Und deswegen kannst du heute einfach sagen, okay, komm, jetzt ist die Sprache, ich brauche die lauter, dann machst du halt den Fader lauter. Die Dynamik der Sprache verändert das ja nicht. Es wird ja nicht komprimiert dadurch oder du überschreitest keinen Schwellwert, dass das dann irgendwie hässlich wird. Sondern machst es halt lauter. Mhm. Und dann ist es gut. Und das ist eben Dynamik.
Ja.
Und du machst es danach wieder leiser und nicht wie alles früher zusammendrücken. Und es klingt dann halt eben schöner. Und eigentlich hast du recht, musst du gar nicht so viel mehr dran rumkurbeln, wenn es denn gut aufgenommen ist.
Wenn er sauber ist.
Ja, klar.
Ja.
Wenn das ein typischer Filmtonanstecker, Mittelwellenradio-Sound ist, wie es oft bei den Ansteckern halt, die klingen halt immer giftig irgendwie bei zwischen 800 Hertz und 2 Kilohertz, da ist halt so Gift drin. Ne? Das musst du dann schon auch rausdrehen. Also in den fiktionalen Dingern drehen wir ziemlich viel an den Filtern. Zumal die von Einstellung zu Einstellung halt variieren. Ne? Spricht er gegen die Scheibe, dann hast du einen Kammfilter da drauf, dann hast du Auslöschung. Dann spricht er an die Decke, dann kommt der Hall zurück. Dann musst du eben ein bisschen die Höhen wegdrehen oder er spricht ganz anders. Er spricht nicht richtig getroffen beim Angeln, weißt du sofort, Interferenzrohr sind gleich Frequenzenflöten. Also wir drehen von Clip zu Clip, passen wir die an, von Schnitt zu Schnitt.
Aber das meiste wahrscheinlich immer rausdrehen, ne?
Ja, also es ist so britisch, ne? Man hat ja früher, die Briten haben ja immer, da war es ja verpönt bei der BBC, wenn du einen analogen Filter hattest, irgendwie Gain Plus zu drehen. Du durftest ja immer nur wegnehmen. Das ist nach wie vor drin. Ich mache das, ich drehe auch was rein, wenn was fehlt. Mhm. Ich habe da keine Berührungsängste. soll am Ende halt schön klingen.
Du hast gerade gesagt, einladen. So apropos einladen. Mhm. Da hast du mich jetzt vor kurzem gepostet, du möchtest gerne ein paar Leute hier einladen, ich glaube so Filmemacher oder kommende oder junge Filmemacher, damit die in einem Workshop, ich glaube ein, zwei Tage, mal ein bisschen was von dir mitkriegen, was eigentlich im Ton wichtig ist. Also
ja, ich habe mir das überlegt, weil ich es halt so oft lese, dass die Leute, die machen schöne Filmchen, die schneiden das wunderbar und Slow-Mo hier und Slow-Mo da und eine schöne Blende und ein Effekt und ein VFX-Shot und am Ende ist da eine Musik drüber gekippt und dann sage ich mir immer, das ist es ja nicht. Also Ton ist ja nicht nur ein Voice-Over-Sprecher und eine Musik, sondern Ton ist ja breit aufgestellt und ich habe so den Eindruck, dass viele sich gar nicht einen großen Kopf machen, was passiert eigentlich tonlich in einem Bildwerk. Ich mache das immer ganz, ganz gerne mit diesem Zitat von Steven Spielberg, der mal gesagt hatte, also die Augen sehen besser, wenn der Ton gut ist. Und da ist was Wahres dran. Und ich finde immer, dass gerade die neue Generation von Filmemachern, jungen Leuten, die jetzt mitten im Regiestudium sind, dass da oft der Ton nach wie vor stiefmütterlich behandelt wird. Die alten Säcke haben schon ihre Probleme damit, dass Ton richtig umgesetzt wird. Aber denn bei den jungen Leuten fehlt halt oft der Draht dazu oder das Verständnis auch. Die sagen dann, ach ja gut, ich mache das alles in meinem Premiere oder in meinem Final Cut oder irgendwie. Und es ist eben nicht auf Frame-Grenze schneiden und irgendwie nur so rudimentäre Automation, wenn überhaupt. Und da habe ich mir gedacht, ich mache mal so einen Workshop, Seminar, wie auch immer, für 5 bis 6 Leute, weil für mehr ist dann auch nicht so viel Platz. Es sollen ja alle was sehen und es sollen ja alle was davon haben, dass man mal sagt, wie baut man überhaupt so eine Vertonung auf? Wie kommen wir überhaupt an das Material? Was muss überhaupt am Bildschnittplatz passieren, damit jemand wie ich überhaupt tätig werden kann. Also sprich, es ist schon im Premiere oder er wird richtig sortiert nach Dialogen, nach Geräuschen, nach Atmosphären, nach Musiken. Das dann, wie exportiere ich das? Wohin? Wie mache ich einen AAF oder einen Waffenmixdown zur Not? Was mache ich damit? Dass ich da Marken setze, dass ich mir erstmal die Sprachen vornehme, da erstmal Platz schaffe und dann gucke, was wollen wir überhaupt erzählen? Was machen wir? Also eigentlich die Basics, wie ist Filmtongestaltung. Und da hatte ich den Eindruck, dass bei vielen jungen Filmemachern da so ein bisschen Defizite sind. Und da habe ich mir gedacht, das werde ich jetzt mal anbieten, so testweise, mal gucken. Und dann vielleicht, wenn die Resonanz gut ist, dann auch regelmäßig.
Also wir müssen gucken, jetzt haben wir gerade den 5. Mai, ne, 2019. Wann wolltest du das anbieten? Hast du schon einen festen Termin?
Ja, ich habe jetzt mal einen Aufruf gestartet. Ich gucke mal, wenn ich 5 bis 6 Leute zusammenkriege, würde sich dafür anbieten, der 2.6., also jetzt in einem Monat ungefähr. Das wäre so 10, 12 Stunden Tag, weil dann sind die Uhren auch dicht und der ist dann schon nicht mehr aufnahmefähig, weil es sind dann doch ein Haufen Informationen, die da einprasseln werden und ein Haufen technischer Parameter, die auch erstmal verarbeitet werden müssen. Und dann, wenn man auch selber mal dann ran will und hier ein Stückchen, eine Sequenz von, habe ich mir so gedacht, dass man nachher mal ein Stück von irgendeinem Filmchen nimmt und dann können die Jungs mal selber dran ein Archiv hinstellen, Suchbegriff, und sagen, hier, zieh mal rein und macht mal, guckt mal, wie ihr da zu Potte kommt. Weil wer ein Bild schneiden kann am Premiere, der wird auch den Tonschnitt im Nuendo irgendwie rudimentär hinbringen, um erstmal zu gucken, was da passiert. Und dann kann man mal vielleicht die eigene Vertonung dazu aufmachen und sagen, so habe ich es gelöst und guck mal, so kann man es gut, ist schlecht. Also so ein bisschen sich das vielleicht auch selbst erarbeiten. Aber in erster Linie natürlich zeigen.
Ja.
Zeigen ist das Wichtigste. Was mache ich mit einer Sprache, wenn sie verbrucht ist? Oder was mache ich mit einer Atmo, wenn sie leider irgendwie, wenn sie Gleichspannung hat? Wie kriege ich die Gleichspannung weg? Oder sie ist nicht richtig Stereo, sondern oder es ist zu eng. Wie kriege ich sie breit geklopft, dass sie halt schöner klingt? Wie kann ich Musik bearbeiten? Wie kann ich Musik schneiden? Das ist ja oft, dass du dir die Filme an, dann sind da rhythmische Schnittfehler in den Musiken. Das ist schöner Film, es passt alles. Und dann hat man eben so ein Doppelbeat da drin oder auf die 2 geschnitten oder, also du kennst das ja.
Ich krieg ein AF, wo kein Fleisch nochmal vorne und hinten dran ist, ne?
Das auch.
Ja.
Und dann stehst du echt nackt in den Möhren, ne? Dann hast du nicht viel Möglichkeiten, was zu machen und kannst anrufen, neu fordern und sagen, ich brauche neu, aber dann ist es oft so, Cutterin ist schon aus dem Vertrag raus und nee, muss mal so gehen. Und dann stehst du da und kämpfst.
Also ich packe die E-Mail-Adresse von dir auf alle Fälle in die
das ist super.
Shownotes, dass sich die Leute bei dir melden können. Vor allen Dingen, ich sage jetzt mal so, selbst wenn die Leute das jetzt sehen oder hören und der 2.6.2019 schon vorbei ist, sage ich jetzt mal kackendreist und die Leute, die ich trotzdem anschreiben, denn vielleicht ist die Nachfrage ja so groß, dass man die nächste Gruppe
zieht. Ja, natürlich. Ich biete auch, wenn man das will, auch ein Private-Coaching an. Also wenn jetzt jemand alleine sagt, ich möchte mal so einen Tag mal richtig erklärt bekommen, wie Vertonung funktioniert, kann sich jeder bei mir melden und das mit mir ausdealen, was wir da machen können. Und dann kann man sich hier treffen. Und es ist ja relativ, hast du gesehen, infrastrukturell sind wir zwar auf dem Land hier, aber immer noch im Speckgürtel von Hamburg. Und selbst mit dem Taxi brauchst du vom Hamburger Hauptbahnhof nur knappe 20 Minuten bis hierher.
Ja, das hast du auch gerade schon gesagt, wo wir sind. Ich wollte gerade nachfragen.
Ja.
Ich bin jetzt hier, aber...
Ja, also wir sind hier im schönen Winsen an der Luhe, also 15, 20 Kilometer südlich von Hamburg, vom Zentrum von Hamburg, auf dem Land, sehr ruhig. Das hört man auch, jetzt ist das Fenster auf und man hört nichts.
Ja,
ich liebe diese Ruhe. Ich brauche die auch als Ausgleich für den Lärmjob. Denn wir müssen hier eigentlich, das weiß ja auch kaum einer, mit den um die 80 Dezibel, die wir hier ja immer hören, müssten wir eigentlich vom, ich weiß gar nicht, wie dieses Lärm, Arbeitsplatzschutzgesetz, müssten wir eigentlich Gehörschutz tragen. Was natürlich völlig sinnfrei ist. Aber eigentlich haben wir einen Lärmarbeitsplatz und deswegen ist diese Naturruhe hier sehr schön. Ich mag das und ich fühle mich hier sehr wohl und man kommt hier trotzdem gut hin. Ob man jetzt vom Hamburger Hauptbahnhof sonst wohin in die Stadt fährt, um da zu mischen, oder man fährt hierher, die Zeit ist eigentlich die gleiche.
Ja. Wie ist das denn so zeitlich? Wir hatten ja vorhin schon ein bisschen über die Zeit gesprochen. So, man muss ja auch mal über Geld reden. Also ich will jetzt nicht konkrete Zahlen haben, aber es ist natürlich immer so, wenn jetzt irgendjemand kommt und hat eine Serie, dann wird es ja oft so gemacht wahrscheinlich, dass ihr irgendwo eine Pauschale aushandelt. Das heißt, du musst erstmal sagen, okay, ich brauche dafür ungefähr so und so lange. Sichtest du zuerst das Material? Gibt es da Erfahrungswerte? Wie ist das, wenn auf einmal du 2-3 Tage oder sagen wir eine Woche länger brauchst, warum auch immer?
Also Pauschalen ist gang und gäbe. Also es ist so, sind so Rahmen. Also, wenn man sagt jetzt eine Degeto-Schmonzette, ich sage das jetzt mal ohne, dass es so abwertend klingen soll, aber halt einen Film mit einer Herzgeschichte, einen netten Film, der braucht so und so lange. Das sind Erfahrungswerte, da brauchst du für die Sprachen so und so viel und für die Vertonung so und so viel. Das kannst du erstmal so anbieten. Du sagst hier Summe X. Und dann musst du halt gucken. Oftmals, selbst Sichten bringt dir nichts. Du kriegst ein Playout vom Avid, kannst es dir angucken und sagst, ja, okay, dann hörst du es vielleicht, ja, weiß nicht. Aber wenn du es dann das AF ausmachst, ist es oftmals noch viel schlimmer, als du es denkst. Und dann sagst du, rufst du halt, oder ich mache das so, ich rufe dann den Auftraggeber an und sage, pass auf, also ich habe mir das jetzt angehört. Die Sprachen sind huhu. Also da müssen wir ein bisschen mehr meine Sprachen putzen, als eigentlich im Budget drin ist. Das wird an mehr Kosten ungefähr das und das und das kosten. Und dann kann er mir sagen, macht er oder macht er nicht. Und dann kann ich ihm sagen, gut, dann mache ich auch nur das Nötigste oder mache ich nicht. Im Normalfall ist das nie ein Problem, weil die Produktionsfirmen oder Posthäuser möchten natürlich auch entsprechend super abliefern. Und wenn du da 1-2 Tage mehr brauchst, macht das bei den Produktionskosten eines 90-Minüters nicht wirklich viel aus, aber du hast halt dann eben einfach mehr Zeit dafür und kannst das halt auch entsprechend schicker vorbereiten. Ansonsten bei einer Serie Hafenkante zum Beispiel, das Format ist bekannt, die Zeit dafür ist immer ungefähr identisch. Also das kann man super kalkulieren, was man da abrechnen möchte. Und wenn es jetzt Actionknaller sind oder ich habe den 1000. Tatort gemacht, der war dann extrem aufwendig mit ganz viel VFXen, die vertont werden müssen, wo es nichts gab. Da machst du es halt nach Sichtung. Guckst du dir das an und sagst, okay, da brauche ich so und so viel, so und so lange Tage für. Das sind dann Erfahrungswerte, weil man sich ja selber einschätzen kann.
Ja, man
weiß ja ungefähr, was man in etwa schafft am Tag. Also du kannst rechnen, 7 Filmminuten an einem Tag schaffst du. Entweder Vertonung oder bei den Kurzläufern schaffst du das Doppelte. Und bei einem 90er schaffst du 7 Minuten Dialog am Tag oder 7 Minuten Vertonung am Tag. Und den Rest kannst du dir ungefähr hochrechnen, wie lange man dann braucht dafür. Das sind so Erfahrungswerte für normale Filme. Aber wenn es dann halt knallt wie ein Schweiger-Tatort, dann brauchst du halt auch ein bisschen länger dafür. Das waren dann mal so 36 Tage für einen.
Wow. Ja. Aber auch schon knapp dann, ne?
Ja, knapp. Knapp ist ja immer relativ.
Wie hoch der Anspruch ist, ne?
Einmal wie hoch der Anspruch ist und wie dicht bist du an der Sendekante. Also Tage und Tage sind ja unterschiedlich. Wir rechnen ja für uns intern, wenn ich was kalkuliere, rechne ich für mich 10 Stunden am Tag, so ein normaler Arbeitstag. Aber ich kann nicht sagen, ich brauche 10 Tage. Das wären dann ja 100 Stunden. Es kann auch sein, dass ich in 10 Tagen 180 Stunden verbrenne, weil ich dann einfach 18 Stunden hier sitze jeden Tag und das wegknalle, weil es einfach fertig muss, weil es ist Sendung geplant für Doppelpunkt und es muss fertig bis dann und dann. Also wir hatten es hier bei dem Projekt hier, The Team, letztes Jahr. Da schob sich der Picture-Lock schob sich immer weiter nach hinten und die Mischung zog sich immer weiter nach vorne. Das heißt, das eigentliche Postproduktionsfenster wurde immer kleiner. Und da war das dann auch so, dass ich dann pro Folge, ich habe ja nur das Sounddesign gemacht, nur 60 Minuten, habe ich dann pro Folge 6,5 Tage gebraucht. Aber ich weiß nicht, 17 Stunden jeden Tag. Und Und danach sind wir auch erstmal in Urlaub geflogen, als der erste Block weg war. Da ging dann nichts mehr. Dann bist du auf. Das ist ja auch nicht ohne. Also das kannst du nicht unbegrenzt so machen. Dann bist du ganz schnell, wie viele in der Branche, am Burnout. Das geht dann ratzfatz. Und da muss man sich kennen, da muss man sich einschätzen und da muss man realistisch sein und sagen, okay, jetzt muss ich mir meine Auszeit nehmen oder ich muss mir 2 Monate im Jahr definitiv frei nehmen, um das wieder aufzuladen. Das ist dann so. Ansonsten stirbt man mit 50, wie so viele Tonmeister.
In der 4. und letzten Folge verrät André, wie die Musik angeliefert und gemischt wird. Wenn dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich auf 5 Sterne bei iTunes und eine schöne Bewertung freuen. Alle Infos dazu musst du nicht mitschreiben, sondern kannst dich einfach in den Newsletter eintragen. Alle Links findest du in den Shownotes.